Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Kontroverse, Spekulation und Fazit, darum soll es gehen heute in einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr im regulären Programm und wir wollen uns heute mit dem TV-Vertrag beschäftigen, denn es ist nun offiziell, S-Nation Media übernimmt zur Saison 2023-2024 die TV-Rechte von Sky und das sorgt schon jetzt für massive Diskussionen, für massive Kritik an der Liga. Wir wollen uns das mal in Ruhe anschauen, was ist geplant von S-Nation, was sind die Ideen, die sie vorhaben und was ist überhaupt der große Kritikpunkt an S-Nation Media. Zudem wollen wir uns mit einer ganz, ganz heißen Personalie aus der Bundesliga beschäftigen, denn ein Spieler wird seinen Vertrag nicht verlängern beim deutschen Meister, so viel können wir schon mal verraten und er hat wohl schon ein neues Team gefunden, darüber wollen wir sprechen, ebenso wie über die Jugendnationalmannschaften, denn ihr wisst es aus den vergangenen Wochen, die Jugendnationalmannschaften waren aktiv, sie haben einige Turniere absolviert und wir wollen mal ein Fazit ziehen, wie gut steht es eigentlich um den deutschen Nachwuchs, haben wir tolle Talente im Nachwuchs oder haben wir doch eher Sorgen, woran müssen wir arbeiten, darum soll es gehen, mein Name ist Sebastian Milnow und das mache ich wie gewohnt, nicht allein so heute meinen geschätzten Experten, wieder an der Seite, den lieben Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns anfangen und uns mit dem TV-Vertrag in Deutschland beschäftigen. Es war ja schon fast schon beschlossene Sache. Man hatte schon die Info bekommen, dass S-Nation Media in die entscheidende Verhandlungsphase geht und man hat sich jetzt darauf geeinigt in der vergangenen Woche auf den Vertrag, der über 6 Jahre laufen wird. Bis 2029 soll der ganze Vertrag laufen. Also da hat man sich viel, viel vorgenommen. Es werden alle Partien der ersten und auch zweiten Bundesliga dazukommen. Dazu soll der DRB-Pokal in all seinen Runden übertragen werden und natürlich dann auch der Supercup. Also das sind so die Eckpfeiler erstmal vorweg und das ist natürlich jetzt gut, dass man eine Home hat, also dass man dann nicht nur jetzt diese Sublizenz an Sport Deutschland TV hat, sondern dass man jetzt die Bundesliga-Partien und auch den DFB-Pokal zumindest unter einem Dach erstmal gebündelt hat.
Genau, wir können ja mal damit starten, erstmal nur inhaltlich auf das zu schauen, was da beschlossen wurde und was da vergeben wurde. Denn wenn man sich das anguckt, muss ich sagen, ist es auf jeden Fall ein guter Schritt für die Liga, den man so auf jeden Fall gehen sollte.
Für beide Ligen sogar, ne?
Beziehungsweise genau, für die Handball-Bundesliga GmbH quasi als gesamtes Produkt, sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Liga. Pokalwettbewerbe, Supercup, du hast es schon gesagt. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich sehe es ähnlich, dass ich es auch gut finde, dass alles an einem Ort ist. Sie schreiben es ja auch in der Pressemitteilung, kein Abo-Puzzle im Handball, mit einem kleinen Seitenverweis auf den Fußball natürlich auch. Und was auch sehr positiv ist auf dem Papier, ist, dass die Free-TV-Präsenz wieder erhöht wird. Pro Spieltag wird mindestens eine Begegnung frei empfangbar sein. Dazu wird es auch wieder Sublizenzen geben für ARD und ZDF, sowohl für Live-Spiele als auch für Highlights. Und pro Spieltag gibt es eine Begegnung der zweiten Handball-Bundesliga auch frei empfangbar. Da steht noch nicht fest, welcher Sender oder welche Plattform das übertragen wird. Aber auch das ist sehr interessant. Und wie gesagt, wenn man es rein inhaltlich sieht, ist es schon sehr, sehr gut. Aber es gibt natürlich den großen Streitpunkt, dass das Ganze eben mit S-Nation Media passiert. Dahinter steckt dann natürlich der Springer Verlag und mit dabei dann dementsprechend auch Bild und Bild TV, die eben das eine Spieltagsspiel übertragen werden auf Bild TV in ihrem Free-TV-Sender. Und das hat natürlich in der Community durchaus für Kritik gesorgt, sage ich mal, um es vorsichtig auszudrücken. Für einige ist es eben ein komplettes No-Go, da Springer zu unterstützen mit einem Abo und rein auf dem, wenn man es sich anguckt, kann man das durchaus so verstehen, wenn Leute sagen, nein, ich möchte Bild bzw. Springer nicht unterstützen und dementsprechend entscheide ich mich jetzt dafür, dann quasi die Handball-Bundesliga gar nicht mehr zu verfolgen, ist es definitiv schade, aber ich glaube, damit musste man irgendwie rechnen und dementsprechend ist es halt eben ein großer Punkt, der für Diskussionen oder der Diskussion auslöst und der definitiv auch weiterhin auslösen wird über die nächsten Monate. Und wenn es dann eben soweit ist, dass das Ganze umgesetzt wird, ab übernächster Saison dann quasi. Das sind so die Eckdaten und wie gesagt, rein inhaltlich bin ich da sehr positiv gestimmt. Diese Springer- und Bildgeschichte ist definitiv ein bisschen schwierig.
Ja, also inhaltlich definitiv. Also ich glaube, da freuen wir uns auf ganz, ganz, ganz viel, können wir drauf freuen. Zumal es ja nicht nur auch rein um diesen Spieltag geht, wie es jetzt auch bei Sky der Fall ist, sondern das hat man ja auch gesagt, man möchte eine 24/7 360 Grad Berichterstattung einfach haben, um den Sport natürlich noch in seiner Breite einfach präsenter zu machen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dem Sport guttun wird, was ja auch mit anderen Sportarten geplant ist, mit dem Basketball, das man hätte gewinnen können, mit Volleyball, die sie die Rechte auch haben, sichern können, S-Nation Media. Also da ist man schon multisportlich aufgestellt in dieser Konzeption mit S-Nation Media, der ja auch noch einen neuen Namen geben soll. Also es ist jetzt erstmal der ja, Company-Name im Endeffekt, aber da soll es nochmal einen knackigeren Namen geben im Laufe des Jahres, der dann verkündet wird. Mal gespannt, was dann der Name dort sein wird, aber ja, prinzipiell ist es natürlich so, wir haben viele Möglichkeiten, es soll viel gemacht werden und Christian Seibert hatte das mal begründet in einem Podcast von Big, die darüber geredet haben, Big Basketball, haben dort einen sehr, sehr langen Podcast gemacht, anderthalb Stunden, glaube ich, knapp, wo sie ihn zu Gast hatten, Christian Seifert, den Geschäftsführer von S-Nation Media, mit ihnen darüber zu sprechen. Natürlich in dem Zuge nochmal auch angehört, nochmal sich genau auch damit auseinandergesetzt, was so die Ideen sind. Das ist natürlich klar auf den Basketball gestimmt, aber ich glaube, man kann da viele Aspekte von dem, was sie für einen Basketball haben, mit Sicherheit auch auf den Handball ummünzen, weil, wenn wir auch ein bisschen ehrlich sind, der Handball, glaube ich, ist im deutschen Stellenwert, zumindest von der Liga her gesehen, glaube ich, schon noch ein bisschen interessanter, auch von der Nationalmannschaft her, als der deutsche Basketball. Und da wird mit sicher dann noch eine ähnliche Planung sein, dass man viel darüber hinausgeht, Transfermarktgerüchte und so weiter und so fort. Also, dass man einfach versucht, das zu machen und man hat auch da ganz klar gesagt, dass man halt reichweitenstarke Medien haben möchte. Und da kann man halt sagen, was man will zu Axel Springer, zu Bild. Sie sind halt das reichweitenstärkste Medium, ähnlich wie es ja auch ARD und ZDF in den Öffentlich-Rechtlichen ist, weswegen es da die Sublizenz geben wird für die erste Bundesliga, vielleicht auch für die zweite. Müssen wir mal schauen, wie das dann noch da final aussieht. Aber prinzipiell von der Idee zu sagen, wir gehen jetzt zum dem Bild, die ja auch die größte deutsche Sportredaktion hat, in ganz Deutschland dürfen wir auch nicht vergessen, und der Sportteil finde ich prinzipiell meistens sehr, sehr gut informiert, nicht über jeden Artikel muss man glücklich sein und kann man auch so sagen, dass der in Ordnung ist, aber prinzipiell sind die halt sehr, sehr gut vernetzt, das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Positives im Endeffekt zu sehen. Da geht ja auch noch Welt mit dazu, ja auch Axel Springer. Also da darf man auch nicht außer Acht lassen, dass noch viel, viel mehr dazu zählt als nur Bild, als reines Medium. Aber prinzipiell bin ich da sehr, sehr gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird. Aber natürlich, klar, die Kritik gibt es da und da. Dem ist natürlich dann die Frage, inwieweit man dann natürlich auch Abos an den Markt bringen kann. Man hat bisher noch keinen Preis genannt, wie teuer das sein wird. Man hat wohl schon einen im Kopf, aber bisher ist es Rätselraten für alle anderen, was da auf den Menschen zukommen wird. Denn man hat ja schon mit The Zone für Handball, Champions League und European League. Jetzt 19,95, was auf einen Zukunft als Bestandkunde oder 25,95 als Neukunde. Also da wird wahrscheinlich sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen oder vielleicht ein bisschen günstiger, je nachdem.
Ja, muss man natürlich noch abwarten. Also in dem Interview hat er ja auch, glaube ich, von einem Preis gesprochen oder ist so ein bisschen angeteased, der auf jeden Fall erstmal machbar zu sein scheint. Und es wurde natürlich dann auch in dem Interview immer wieder darauf hingewiesen oder hingearbeitet, was rauszuholen, was das Thema angeht. Und im Vergleich zum Magenta-Sport, wo die Basketball-Bundesliga ja momentan noch läuft, da ist es ja für Nicht-Telekom-Kunden 9,99 Euro im Monat oder 9,95 irgendwie so. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt erstmal zumindest zum Start in dieser Reichweite liegen wird, preislich. Denn das muss man ja auch sehen, vom Inhaltlichen her ist es dann zumindest von der Breite des Angebots ja sehr gut vergleichbar durchaus auch mit dem, was Magenta Sport anbietet. Aber wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen, ist definitiv absolute Spekulation. Von daher schauen wir mal, wie sich das Ganze dann entwickelt. Ich denke mal, mit dem Launch des Namen, wie das ganze Streaming-Ding dann wirklich heißen wird, wird man dann, denke ich mal, auch den Preis relativ zeitnah dann zumindest schon mal kommunizieren. Wie gesagt, was den Auftritt natürlich auch angeht und so weiter, wird ja in den nächsten Monaten viel kommen müssen noch von S-Nation Media. Deswegen können wir da auf jeden Fall gespannt sein. Und was natürlich auch für mich sehr positiv klingt, du hast es schon gesagt, es ist eben nicht nur diese Spielbericht- oder Spieltagsberichterstattung, sondern 24/7 die ganze Woche über will man diese Sportarten, und wir bleiben jetzt mal beim Handball, den Handball in die Köpfe der Leute bekommen, auf die Geräte der Leute bekommen, in den sozialen Medien vor allem natürlich, dass man den Clubs, die, das muss man ja auch sagen, und das hat Christian Seifert in dem Interview auch immer gesagt, immer wieder gesagt und herausgehoben, nicht jeder Verein in den ersten beiden Ligen, auch im Handball nicht, hat die Möglichkeit, in der Kommunikation so viel Zeit aufzuwenden, um selber zum Beispiel für Highlight-Clips zu sorgen, die rauszuschneiden und so weiter. Und dafür gibt es eben diesen Content-Desk, den man anbieten möchte, auch für Medienpartner, wo man dann eben relativ schnell Spiel-Highlights, Behind-the-Scenes-Formate und so weiter für die Vermarktung und für die Verbreitung in den sozialen Medien, auf den Homepages und so weiter nutzen kann. Da will man den Vereinen und den Ligen entgegenkommen, was auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr gut klingt. Das ist das mit das Wichtigste, da viel und da deutlich aktiver zu sein. Und was natürlich auch sehr cool klingt auf jeden Fall und sehr cool sein wird, ist, dass die zweite Liga, genauso wie die erste Liga, dann auch mit mehr Kameras produziert werden. Wir hatten das Thema Präsentation durch verschiedene Kameraperspektiven und so weiter ja auch über die letzten Wochen und Monaten im Frauenfußball, wo man gesehen hat, okay.
Frauenhandball meinst du?
Nee, im Frauenfußball. Wo man gesehen hat, je professioneller und je näher es quasi auch am Männerfußball ist, vom Produktionsstandard, von der Präsentation des Spiels, desto interessanter, desto besser wirkt es einfach auf den Zuschauer, weil du viel näher dran bist, weil du das Ganze einfach besser erleben kannst. Und da helfen mehr Kameras auf jeden Fall, um dann nochmal einen besseren Überblick zu bekommen und eben, wie gesagt, ein bisschen spielen zu können, auch dann, was die Verbreitung von Highlights und so weiter angeht. Also ja, das ist auch auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Und dementsprechend, also wie gesagt, inhaltlich kann das ein sehr, sehr guter Schritt sein. Und vor allem, wenn man natürlich noch überlegt, 2024 haben wir eine Europameisterschaft in Deutschland und die WM 2025 bei den Frauen, 2027 bei den Männern. Also das ist ja wirklich, über die nächsten Jahre steht ja auch einiges an für den Handball. Und da dann so einen Partner für die Liga zu haben, der eben auch darauf aus ist, in den sozialen Medien dann noch mehr zu machen und das Ganze noch einfacher greifbar zu machen, ist jetzt schon mal keine so schlechte Idee, wie ich finde. Und wie gesagt, es gibt, wie gesagt, es gibt gefühlt nur diesen einen Dorn und der ist leider schon für einige sehr entscheidend und sehr negativ behaftet, aus, wie gesagt, verständlichen Gründen. Aber ja, wie gesagt, wenn man es rein inhaltlich sieht, ist das schon ein sehr, sehr interessantes Konzept auf jeden Fall, was man da jetzt vorgelegt hat. Und das wird ja wahrscheinlich noch nicht alles sein und man wird jetzt ja noch nicht komplett alles ausgeplaudert haben. Dementsprechend bin ich da sehr gespannt, wie dann natürlich auch die Umsetzung dann sein wird.
Genau, das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten. Wir wollen jetzt noch eine kurze Pause machen und dann auch gleich noch weitersprechen, denn da gibt es noch weitere Aspekte, über die wir auf jeden Fall noch reden wollen. Deswegen bleibt dran, ihr bei Anwurf, eurem Handball-Talk. Ja, wir wollen jetzt noch ein bisschen weitersprechen über den neuen TV-Vertrag in der Handball-Bundesliga, der ab 2023, 2024 dann in Kraft treten wird. Und wir haben ja schon viel besprochen und wollen auf jeden Fall noch nicht unerwähnt lassen, dass es dann in der Handball-Bundesliga der zweiten Liga noch eine Änderung geben wird. Es wird LED-Banden geben, es wird einheitliche Hallenböden geben. Also auch da werden diese, ja, manchmal auch Schulhallenböden so ein bisschen verschwinden, was ja sehr, sehr positiv ist. Das hat man in der Handball-Bundesliga Gott sei Dank schon früh genug eingeführt. Und Tim, du hast es erwähnt, es gibt mehr Kameraperspektiven. Das heißt, es wird natürlich auch einfacher damit der Umsetzung eines Videobeweises, wenn du da einfach mehrere Perspektiven hast, aus denen die Schiedsrichter dann rausgucken können. Also von daher ist es, wie gesagt, mit Sicherheit das, was sie vorhaben, mit Sicherheit sehr, sehr gut und wird dem Handball auf jeden Fall auch einen Schub geben, gerade wenn man halt noch ein bisschen drumherum machen kann. Und wir haben es ja auch gesagt, mit diesem Content-Test soll dann auch weitere Portale bespielt werden. Also da kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es dann ähnlich wie es beim Fußball ist, dass dann vielleicht dann Seiten wie Sport1 oder andere dann wirklich dann auch die Highlights auf die Homepage setzen. Und das ist dann natürlich etwas, wovon der Sport profitieren kann, wodurch er dann mehr Reichweite kommt, mehr Leute ansprechen kann, und das haben sie halt in dem Maße halt nicht. Die bisherigen Highlights bei Sky sind ja, sagen wir mal so, 1,5-2 Minuten und dann war es das auch schon meistens. Also da ist ja jetzt nicht sonderlich viel mit dabei. Und wenn man dann wirklich nochmal spektakuläre Szenen auch raussuchen kann oder also irgendwie so Top-Plays zusammenschneiden kann, ist das etwas, was auch für Social Media und auch sonstige Geschichten auf jeden Fall nochmal einen Riesenschub der Sportart geben kann.
Ja, wie gesagt, also das ist ja definitiv auch das, was sehr wichtig ist, was in den letzten Jahren schon besser geworden ist, aber was auf jeden Fall noch Potenzial hat, der Auftritt in den sozialen Medien. Man muss sagen, der TikTok-Kanal der Handball-Bundesliga hat in den letzten Monaten einen sehr großen Sprung, glaube ich, auch gemacht. Auch die ERF ist da sehr aktiv und sehr positiv auch. Also da sieht man, dass die richtigen Schritte auf jeden Fall getan werden. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und wie gesagt, alles, was das Ganze dann auch für die Vereine einfacher macht, kann eigentlich erstmal nur gut sein. Ich glaube, das hatte Seifert nämlich auch gesagt. Die Fans oder potenzielle neue Fans schauen ja erstmal nicht unbedingt auf die Kanäle von S-Nation oder wie auch immer der Streamingdienst dann heißt, sondern auf die Liga, auf ihren Verein, den Verein in der Nähe, auf die Spielerkanäle und sonst was. Auch da muss man einfach mitarbeiten. Und dementsprechend ist es schon, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Bestandteil des Ganzen in der Zukunft, da aktiv zu sein. Deswegen, ja, glaube ich auf jeden Fall, dass es sehr, sehr wichtig sein wird. Und es gibt ja noch die Move Your Sport Prämie, wo man den Handballnachwuchs ein wenig mit fördern soll und dementsprechend ja einen festgelegten. Ja,
der wird sogar, ne?
Genau.
Also das ist fest definitiv, dass es ja Betrag da Summe X dahin geht.
Genau. S-Nation wird der HBL einen festgelegten prozentualen Anteil der Abogebühren, die sogenannte Move Your Sport Prämie, zur Verfügung stellen, welche von der HBL und ihren Clubs zweckgebunden in die Nachwuchsförderung investiert wird. Das ist auch noch Teil des Ganzen. Auch das klingt zumindest jetzt schon mal nicht so schlecht und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass man auch da noch dran gedacht hat und in die Jugend investiert. Auch das, da kommen wir später ja noch zu, ist natürlich ein elementar wichtiges Thema für den Sport, um weiterhin relevant zu bleiben als Nummer zwei hinter dem Fußball, ganz klar. Und genau.
Ja, ich glaube, wir könnten jetzt noch wild diskutieren, ob Handball Sport Nummer 2 hinter Fußball ist, aber ich glaube, das wollen wir heute mal nicht machen. Dann würde, glaube ich, die Rahmen des Podcasts springen, da würden noch genug andere Fans sagen, nein, das ist nicht so und da gibt es andere Sportarten und so weiter. Aber ich glaube, auf jeden Fall bei den Mannschaftsteamsportarten ist dann schon noch der Handball diejenige, die da am ehesten an den König Fußball rankommt. Auch wenn das dann vielleicht andere Sportarten wie Basketball oder Eishockey jetzt nicht unbedingt so hören wollen. Aber egal, wollen wir uns mit auch weiter mit beschäftigen. Denn natürlich auch, was in diesem Podcast bei Big auch halt rausgekommen ist, so ein bisschen, dass man da auch beim Basketball ja auch viele Rechte an verschiedensten Anbietern und so weiter ist. Man möchte natürlich auch im Handball wahrscheinlich drüber nachdenken. Es ist natürlich jetzt so, dass die Champions League und die European League, die bis 2026 an DAZN gebunden ist, die Rechte sind ja bis 2030 an die Perform Group, wozu ja auch DAZN zählt, verkauft worden. Ist sowieso interessant, dass diese Distanz nicht gleich ist, also von daher könnte ich mir dann vorstellen, je nachdem wie das Ganze anläuft, dass man dann in 2026 dann versuchen wird, auch dann die Champions League dann reinzuholen, sodass man dann wirklich eine Plattform hat, wo das dann alles laufen wird und auch wenn man eine anfängliche Skepsis hat, ich persönlich glaube, wenn das ein gutes Produkt ist, was gut produziert ist, werden trotzdem, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen das Ding kaufen, also da bin ich auch trotz der Skepsis, die es ist und die ich auch verstehen kann, ich glaube, am Ende wird die Produktqualität siegen und wenn die Qualität gut ist, dann werden da viele Menschen zuschauen und sich das anschauen. Das war ja bei anderen Streamingdiensten nicht anders, die auch erst viel Skepsis gehabt haben. Am Ende hat das alles sehr, sehr gut funktioniert. Gut, da war nicht so ein kontroverser Verlag dahinter vielleicht, aber prinzipiell glaube ich, wenn man da ein gutes Produkt hinstellt, wird das dem Sport und auch wenn auch noch die Menschen, die aktuell kritisch sind in der jeweiligen Bubble, sei es Volleyball, Basketball, Handball oder auch Tischtennis, die werden dann doch auf jeden Fall überzeugt werden von.
Ja, und vor allem hat er auch angekündigt oder durchblicken lassen, dass es auch so ein ähnliches Konstrukt geben wird oder eine ähnliche Möglichkeit geben wird wie bei DAZN damals, dass man quasi erstmal einen Probemonat hat oder Probemonate, genau. Mal gucken, wie das dann aussehen wird. Aber das ist ja auch auf jeden Fall interessant, wo man sich das Ganze dann einfach erstmal angucken kann. Und dann, ja, wie gesagt, da steckt halt auch so viel Geld dahinter, hinter dem Verlag und hinter den Leuten, die das da machen, dass ich mir relativ sicher bin, dass es ein sehr gutes Produkt werden kann. Dementsprechend, ja, müssen wir mal abwarten. Es ist ja noch ein bisschen hin, bis das Ganze dann auch auf den Markt kommt, in etwas mehr als einem Jahr dann das Ganze, oder ziemlich genau einem Jahr wird es dann ja sein, zur Saison 23/24. Und ja, wie gesagt, bei uns auch, wir haben natürlich gefragt, wie eure Meinung so dazu ist. Also eigentlich gab es eher negatives Feedback auf das Ganze. Deswegen auch, wie gesagt, so die mein erstes Gefühl, dass es erstmal eine gewisse Skepsis gibt, aufgrund eben des Verlags, der dahinter steht. Gut, kann man erstmal nichts gegen sagen, ehrlich gesagt. Ja, gut. Wie gesagt, muss man mal schauen, wie das Ganze dann aussieht, wenn es dann wirklich an den Start geht, ob die Menschen dann immer noch der gleichen Meinung sind und wirklich bereit sind, halt auch auf die Handball-Bundesliga zu verzichten. Und deswegen ist es immer relativ einfach. Es ist ja ähnlich wie jetzt bei der Winter-WM, die vor uns steht, wo viele ja jetzt auch schon gesagt haben oder über die letzten Monate, gucke ich mir auf gar keinen Fall an, bla und so weiter. Am Ende werden es halt trotzdem zig Millionen gucken. Auch diejenigen, die gesagt haben, ja, nee, eigentlich nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das hier auch durchaus der Fall sein kann, wenn das Produkt halt einfach gut ist und man dann merkt, okay, Handball ist halt schon einfach so mein Sport, den will ich eigentlich jeden Tag sehen oder jede Woche die Spiele sehen. Dementsprechend, wie gesagt, mal schauen, wie dann auch so, ob irgendwann Zahlen dann kommuniziert werden. Das ist ja dann auch immer so eine Sache, wie die Zahlen dann aussehen, ob man da seine Ziele erreichen kann. Aber ja, an sich, wie gesagt, auch die Idee, die Mannschaftssportarten hinter oder neben dem Fußball quasi da zu vereinen, auch da kann ich jetzt erstmal per se nicht viel schlecht finden, so, ne? Also von der Idee her, von dem Konzept klingt es schon sehr, sehr, sehr stark. Und deswegen, ja, müssen wir mal, ja, bin ich einfach sehr gespannt auf dieses Projekt, wie das Ganze dann umgesetzt wird. Freue mich trotzdem auch auf die neue, auf die letzte Saison da mit Sky, weil an sich, finde ich, haben sie es gut gemacht über die letzten Jahre und den Handball da auch auf ein neues Level gebracht. Das muss man ja auch ganz klar so sagen. Vor allem, was das Thema Kommentatoren, Moderatoren, Experten angeht, ist Sky, finde ich, im Handball überragend aufgestellt gewesen in den letzten Jahren und das hat immer sehr viel Spaß gemacht, deswegen das darf man dann bei der ganzen Sache auch nicht vergessen. Wer davon vielleicht dann auch bei dem Projekt auftauchen wird, auch das wird sicherlich interessant zu beobachten sein in den nächsten Monaten, was da dann so für Meldungen kommen. Aber ja, da schauen wir mal, was die Zeit so mit sich bringt.
Ja, schauen wir definitiv mal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Markus Götz mit dabei ist. Das ist für mich, glaube ich, der Handball-Kommentator Nummer 1 irgendwie. Der war schon bei Sport 1, ist dann darüber gewechselt zu Sky, als dann die Handballrechte dorthin gegangen sind und auch für mich einer der eigentlich der besten Kommentatoren im Handball. Also der würde mich sehr, sehr freuen, wenn er den Weg mitmacht. Und natürlich, klar, muss man schauen auch da natürlich, wie lange die Verträge sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das die neuen Rechtefenster jetzt eigentlich schon losgegangen sind, weil normalerweise Kommentatoren auch bei French oder bei Unternehmen, die Fußballrechte haben, eigentlich so gebunden sind, dass sie über diesen kompletten Zeitraum laufen. Deswegen schauen wir mal, wie es dann sein wird, wie die wechseln werden, welche auch Experten mit rübergehen werden. Also da bin ich auch sehr gespannt, ob wir den Pascal Hens weiterhin sehen werden oder aber auch andere, also Martin Schwalb oder aber auch einen Herner Brandt vielleicht mal gucken. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie damit umgehen wird, wie auch die sonstigen Formate sind. Man hat ja auch so ein bisschen angekündigt, dass man da ein bisschen was vorhat. Man wollte sich noch nicht ganz in die Karten gucken lassen. Es soll so keine klassische Talkrunde geben, die man ja auch mal pro ausprobiert hat bei Sky, die ja mit Scratchmas-Runde, die so gar nicht funktioniert hat. Ich glaube, die wurden nach einer Saison oder so schon früher wieder abgesetzt, weil die einfach überhaupt nicht gezogen hat. Hat es versucht, in der Halle aufzubauen, aber so richtig viel Aufmerksamkeit hat das nicht für gesorgt. Deswegen, es ist viel im Wandel, es ist viel zu tun für den Handballsport und da ist jetzt erst Nation Media mit Sicherheit eine Option, wo man sich dann vielleicht nochmal sich den nächsten Schub mitentwickeln können, denn wie gesagt, da möchte man auf jeden Fall investieren, möchte den Sport voranbringen. Hat ja halt auch mit Christian Seifert jemanden von der Bundesliga, der dort ja auch dafür gesorgt hat, dass der Fußball noch größer geworden ist, der die Medienerlöse enorm gesteigert hat in seiner Zeit und wirklich auch weiß, was für Formate ankommen im Fußball oder auch natürlich bei dem großen Sport in Deutschland. Und da kann man natürlich dann auch ein bisschen was draus ziehen, seine Lehren, um dann auch entsprechend ja, das Bestmögliche zu machen, neue Fans zu gewinnen, auch natürlich vielleicht Fußballfans, denn wir wissen ja auch, dass der Handballsport sehr, sehr populär ist und natürlich auch darüber hinaus natürlich auch Menschen ansprechen sollte, die jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit sowieso schon Handballfans sind, wie es wir sind, die hier gucken, unsere Zuhörer, ihr natürlich oder auch durch andere Leute, die bei Sky oder The Zone anschalten, um sich ja wöchentlich Handball anzuschauen. Also von daher sind wir sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ablaufen wird, was S-Nation Media und wie sie noch immer heißen werden vorhat. Wir werden das natürlich mit Argus-Augen weiter beobachten und euch auf dem Laufenden halten, wenn was Neues passiert. Und dann wollen wir jetzt nochmal eine kurze Pause machen und uns dann mit dem ja, nächsten Thema beschäftigen, mit dem großen Thema Rückblick auf die abschneidenden deutschen Jugendnationalmannschaften, aber vorher natürlich noch der Blick nach Spanien zu dem dortigen TV-Vertrag, deswegen bleibt dran, hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt wollen wir uns mit weiteren Themen beschäftigen, haben wir noch eine halbe Stunde vor uns, wo wir über die aktuellsten Themen im Handballsport sprechen wollen und wollen jetzt den Blick werfen nach Spanien zur Liga Asobal, die ja jetzt erst vor kurzem überhaupt den Profistatus offiziell anerkannt bekommen hat in ihrem Heimatland, was für mich schon eine große Überraschung gewesen ist und für eine Profiliga ist natürlich auch in der Zeit, sich einen TV-Vertrag zu sichern und genau das haben sie gemacht, haben sich geeinigt mit La Liga Sports TV, die ab der kommenden Saison alle Spiele live übertragen werden von der spanischen Liga. Das ist das allererste Mal in 33 Jahren, dass das passiert, dass alle 240 Spiele live zu sehen sind, dass man alle verfolgen kann. Und das ist auf jeden Fall, das kann ich nachvollziehen, ein historisches Abkommen, wovon die spanische Liga spricht.
Genau, man hat jetzt in den letzten Jahren schon mit La Liga Sports TV zusammengearbeitet und immer mehr Spiele übertragen, in den meisten Fällen auch kostenlos bisher. Das wird sich jetzt zur neuen Saison dann ändern. Das Ganze wird dann in den Premium-Bereich der App verschwinden. Ich meine gesehen zu haben, dass es dann 3 € im Monat kostet. Zumindest gibt es da, glaube ich, gerade ein Angebot für. Und das Ganze ist dann eben auch nicht nur in Spanien für den spanischen Markt interessant, sondern eben auch international. Das heißt, auch wir jetzt als deutsche Fans könnten theoretisch uns da anmelden, die 3 € im Monat zahlen und eben dann die Asobal verfolgen. Dementsprechend, das ist das Ganze, was es wahrscheinlich auch nochmal historischer macht, dass es eben nicht nur für den spanischen Markt so interessant sein soll, sondern eben über die Landesgrenzen hinaus die Förderung der Liga erweitern soll. Und dementsprechend hat man trotzdem nämlich auch weiterhin die Vereinbarung mit den lokalen, regionalen Vereins-TVs und so weiter in Spanien, die man weiterhin bestehen hat. Das ist ja immer so ein bisschen anders, als wir es in Deutschland kennen. Dass zum Beispiel, also in Portugal ist es ja auch so, dass zum Beispiel Benfica TV ein Riesending ist, wo dann eben alles aus dem Verein auf diesem Kanal läuft, also auch die Handballer, Fußball und so weiter. Ähnlich ist es in Spanien dann auch in den Regionen und so weiter. Und genau das bleibt eben auch bestehen. Das heißt, man will einfach die maximale Reichweite möglich machen mit diesem Deal. Hat dann auch die Copa del Rey, den spanischen Pokal, den Ligapokal mit da drin, insgesamt mehr als 250 Spiele anzubieten. Und ja, das ist für die Liga auf jeden Fall ein guter Schritt. Wie gesagt, natürlich, wir haben es schon immer mal wieder gesagt, oder jeder weiß es ja auch, hinter Barca gibt es durchaus ein paar gute Teams mittlerweile ja auch, die ja auch in der European League dann hauptsächlich gut für Furore sorgen konnten, auch in den letzten Jahren, und sehr wettbewerbsfähig sind. Aber eben dieser Fakt, dass Barcelona ja seit einem Jahrzehnt durch diese Liga marschiert, wie sie wollen, ja, macht die Liga natürlich nicht allzu attraktiv eigentlich, aber nichtsdestotrotz gibt es ja wirklich einige sehr, sehr interessante Spieler und auch sehr interessante Vereine, und dementsprechend, ja, bin ich gespannt, wie man sich da entwickelt, ob sich das Ganze für die Liga auszahlt, aber klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv.
Ja, sehr, sehr positiv und sehr, sehr wichtig auch für den spanischen Clubhandball, dass man da jetzt wirklich eine einheitliche Plattform hat, dass man wirklich alle Spiele lang schauen kann. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, einfach um den Sport dort in Spanien auf die nächste Ebene zu heben. Ja, dann lasst uns auf die Jugendebene gucken, nicht auf den Profihandball, sondern uns mit dem Abschneiden der deutschen Jugendnationalmannschaften besprechen. Wir hatten es ja in den vergangenen Wochen immer wieder, dass wir über die Ergebnisse der U18 und U20 Mannschaften bei EM und WM gesprochen haben, und genau das wollen wir jetzt auch tun, wollen mal so ein Fazit ziehen, denn das letzte Turnier der Jugendnationalmannschaft ist zu Ende gegangen in dieser Woche mit der U18 EM der Männer, die ja einen guten dritten Platz erreicht haben und wirklich ein tolles Turnier gezeigt haben und damit auch für die beste Platzierung einer deutschen Mannschaft in diesem Sommer gesorgt hat in den Jugendbereichen. Denn wir müssen sagen, Tim, wenn man uns das insgesamt anschauen, dann ist es doch ein relativ ernüchternder Sommer gewesen. Nur eine einzige Medaille, bei den anderen ja weit weg vom Halbfinale teilweise gewesen, konnte man überhaupt nicht mithalten, obwohl man ja teilweise mit guten Vorleistungen aus dem Vorjahr angereist ist, muss man einfach sagen, dass man aktuell doch noch ein ganz schönes weites Stück von der Weltspitze entfernt ist.
Ja, wobei das jetzt halt für die EM und WMs gilt. Beim AOF konnten wir ja zum Glück auch noch eine Goldmedaille noch holen mit der U17, die ja halt so ein quasi, ja, die gibt es ja so gesehen eigentlich nur für dieses Turnier mit diesem Jahrgang. Deswegen, ja, kann man so ein bisschen rausfiltern, aber nichtsdestotrotz sollte man das auf jeden Fall auch erwähnen. Ja, das ist in der Tat so. Wir können mit der U18, mit der männlichen U18 gerne beginnen. In Montenegro bei der Europameisterschaft eben Bronze gesichert, haben am Freitag im Halbfinale gegen Spanien nach einer starken Aufholjagd zu Beginn der zweiten Hälfte, als man zur Pause mit 5 Toren hinten lag und nach 43 Minuten das Spiel wieder offen gestalten konnte, ja, leider nicht ganz das Spiel drehen können und zu den eigenen Gunsten drehen können, und dementsprechend die Spanier einfach die abgezocktere Mannschaft dann leider in vielen Situationen. Ein bisschen Schiedsrichterglück auch eher auf der spanischen Seite, muss man ganz klar sagen. Aber nichtsdestotrotz, die spanische Mannschaft war auch einfach wirklich sehr, sehr stark, vor allem eben in dieser ersten Halbzeit und sind jetzt auch nicht umsonst am Ende Europameister geworden im Finale gegen Schweden. Und die deutsche Mannschaft hat sich dann eben doch noch belohnt im Spiel um Platz 3 mit einem sehr, sehr deutlichen Sieg mit 29-22 gegen Ungarn, gegen die man ja das Auftaktspiel verloren hatte. Also konnte man da tatsächlich Revanche nehmen. Sehr, sehr gut. Also da war Erik Wuttke nach dem Spiel auch sehr zufrieden damit, wie die Jungs aus dieser Auftaktniederlage gelernt haben, sich angeguckt haben, was haben wir da gut gemacht, was haben wir da schlecht gemacht. Und dementsprechend hat man sich da eben belohnt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. War ein sehr interessantes Turnier, dass man es überhaupt so weit dann noch geschafft hat, trotz dieser Auftaktniederlage und der 0-2 Punkte zum Start der Hauptrunde, ist, glaube ich, echt aller Ehren wert. Sind echt einige gute Spieler dabei. Wie gesagt, vor allem im Tor hat mich Julian Buchele sehr überzeugt, hat ein starkes Turnier gespielt. Das war stark. Ansonsten auch ein David Moret war, glaube ich, auch einer der besten Torschützen des Turniers von den Rhein-Neckar-Löwen auf links außen, der ja auch schon Bundesliga-Minuten sammeln konnte. Und wie gesagt, da sind einige dabei, die jetzt auch langsam herangeführt werden an die Bundesliga-Kader und auch schon in der ersten und zweiten Liga dann auftauchen werden. Und deswegen, das ist auf jeden Fall ein Team, das ist sehr interessant und das sollte man weiterhin im Auge behalten. Mit dem Turnier kann man, denke ich mal, sehr zufrieden sein.
Aus deutscher Sicht definitiv. Also ich glaube, die U18 hat da so ein bisschen, die Bilanz, die eigentlich, ich habe es schon erwähnt, nicht so ganz so gut ist, so ein bisschen rausgeredet und wirklich eine tolle Leistung gezeigt, sich auch gesteigert im Turnierverlauf. Du hast erwähnt gehabt, auch gerade diese beiden Duelle dann gegen Ungarn, dass man sich da hat so steigern können, aus einer 3-Tore-Niederlage dann am Ende 6-Tore-Sieg gemacht hat. Also von daher, das ist da auf jeden Fall schön zu sehen, dass da zumindest ein bisschen was nachkommt. Aber natürlich, wenn wir uns das trotzdem anschauen mit Platz 7 bei der U20 EM, die man belegt hat und auch die Mädels, die ja also auch als U19 Europameisterin zur U20 WM angereist sind, am Ende nur den siebten Platz belegt, die U18 sogar nur 10. geworden. Das ist etwas, womit wir uns ein bisschen mit beschäftigen wollen, auf jeden Fall. Und da haben wir auch den Trainer der U18 gehört, Gino Smits. Er hat dort gesagt, dass er nicht so richtig zufrieden war mit seiner Mannschaft, nur mit dem Platz 10. Also da sieht er vor allen Dingen die fehlende Konstanz das Problem. Und wenn wir uns das überlegen, okay, fehlende Konstanz, das kennen wir doch irgendwoher. Ja, Frauennationalmannschaft ist genau dasselbe Problem. Also scheinbar ist es irgendwie, irgendwas macht man da, glaube ich, in der Ausbildung falsch, dass man sich das wirklich durch die Nationalteams durchzieht, dass man da keine Konstanz in den Leistungen hat über 60 Minuten. Also da muss man sich dann noch, glaube ich, im Tiefergreifen mal die Frage stellen, was man da alles falsch macht.
Ja, das ist definitiv ein interessanter Punkt. Auch interessant finde ich ist die Quote, die auch über außen jetzt nicht wirklich gut war in diesem Turnier, leider bei der weiblichen U18 und definitiv ausbaufähig ist. Auch das ist ein Thema, das wir in der A-Nationalmannschaft zuhauf schon besprochen haben.
Und vor allen Dingen, was mich da halt am meisten halt wundert, wenn wir uns die Herren angucken, da haben wir seit Jahrzehnten überragende Außenspieler und bei den Frauen suchen wir sie viel verrückt. Also da muss man irgendwas falsch machen und irgendwie die falschen Spielerinnen dorthin stellen. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären.
Ja, es ist schwierig, das rauszufiltern. Das ist aber, es ist wirklich sehr, sehr interessant, wenn man sich das Ganze ansieht, dass es sich eben so durchzieht, schon in den Nachwuchsmannschaften auch durchaus und eben dann bis hin zur A-Nation, was dann ja auch irgendwie dann logisch ist, dass dort das Problem jetzt sich auf einmal sich auflöst. Von daher, generell, also man muss sagen, bei U18 weiblich, die Problematik mit der Konstanz definitiv. Also man hatte zum Beispiel gegen Südkorea, die ja später auch Weltmeister geworden sind, auch das, also wirklich grandiose Leistung von Südkorea in diesem Turnier, eine sehr, sehr spannende Mannschaft und da hat man sich wirklich gut zurückgekämpft, nachdem man zur Pause mit 7 Toren hinten lag. Bis zur 50. kam man dann auf 2 Tore heran. Aber dann konnte man es eben nicht durchziehen und kassiert einen 0-7 Lauf. Und das ist dann eben diese Konstanz und diese Schwankungen in der Leistung. Auch hier, das Potenzial dieser Mannschaft wäre definitiv Viertelfinale mindestens gewesen. Also das ist auf jeden Fall. Sie sind als Vize-Europameisterin dort angereist. Das wäre auch das Ziel gewesen, eben dieses Viertelfinale auf jeden Fall zu erreichen. Und das hat man eben nicht geschafft. Jetzt kann man aber auch sagen, man hat in diesem Turnier 3 Niederlagen gehabt gegen Südkorea in der Vorrunde, dann gegen die Niederlande in der Hauptrunde, was dann eben auch das Viertelfinale unmöglich gemacht hat. So, Südkorea ist am Ende Weltmeister geworden, die Niederlande ganz, ganz knapp an Bronze vorbeigeschrammt. Das sind dann halt auch eben zwei wirklich sehr, sehr starke Gegner, das muss man dann auch sagen. Gegen die Niederlande war man eben 30 Minuten, hat man es gut gemacht. Der zweite Abschnitt war dann leider einfach schwach und da Thema Konstanz. Und ja gut, das letzte Spiel gegen Norwegen, das war dann eben ja leider einfach nicht gut genug. Da waren die Norwegerinnen deutlich, deutlich besser. Und dementsprechend das dann die dritte Niederlage in dem Turnier und Platz 10 am Ende. Ja, es ist schon schwierig, das Ganze einzuordnen, weil eben, wie gesagt, auch hier das Potenzial bei einigen Spielerinnen ist sehr hoch. Die können sehr viel erreichen über die nächsten Jahre und ich glaube auch in der Nationalmannschaft, in der A-Nationalmannschaft dann durchaus für neuen frischen Wind sorgen mit ihren Leistungen dann auch. Auch mit Hinblick natürlich auf die WM 2025 dann. Das sollte man dann auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass wir da ein paar Spielerinnen durchaus sehen können. Aber es gibt auf jeden Fall noch einige Baustellen, die da verbessert werden müssen. Vor allem eben, was die Chancenverwertung angeht. Das fand ich war das größte Problem. Also es gab, glaube ich, kaum ein Spiel, wo man mehr als 52-53% hat und das ist einfach viel zu wenig. Und klar lag es dann durchaus auch an dem Ball, mit dem man da gespielt hat. Man muss generell sehen, dass die Quoten deutlich schlechter waren aus dem Rückraum. Das ist auch ein Thema, klar. Aber ja, das nur auf den Ball zurückzuführen, ja, würde ich jetzt, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Thema, das man da angehen muss.
Ja, wir machen jetzt noch eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, besprechen ein bisschen weiteres. Und neben dem noch finalen Fazit dürfen wir nicht vergessen, es gibt noch eine ganz, ganz heiße Personalie gerade auf dem Markt, die sich gestern in der letzten Woche da aufgetan hat. Da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, um zu hören, worum es geht und was dort für ein Team da geplant hat. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk. Ja, und da sind wir wieder zurück und wollen natürlich noch ein bisschen weiter auf den Fazit sprechen. Und du hast schon ein bisschen noch was erwähnt, Tim, wo man auf jeden Fall darauf achten muss. Also es ist, wie gesagt, Wurfquote, was wir auch im Frauenhandball haben. Also da muss man sich wirklich, glaube ich, mal grundlegend hinterfragen, was man dort richtig macht. Heiner Brandt hat ja zu seinem 70. Geburtstag so ein paar Punkte gebracht. Da ging es auch vor allen Dingen um die Belastungssteuerung im Endeffekt. Aber trotzdem, ich glaube, man muss schon noch mal tiefer gehen, sich Gedanken machen, was man vielleicht verbessern muss, einfach in der Ausbildung. Ich meine, wenn Gino Smith sah, dass da Teams besser geworden sind in den vergangenen zwei Jahren unter zwei Schritte voraus sind, dann ist das schon auf jeden Fall etwas, was mich aufhören lässt, weil ich meine, wir haben von dem Handball Menschen, die mit das spielen, also von den Sportlern und auch von den finanziellen Mitteln wahrscheinlich die größten Möglichkeiten in Gesamteuropa und da sind andere Teams uns zwei Schritte voraus. Da frage ich mich, was läuft schief, denn es kann eigentlich nicht sein, dass man so weit hinterher. Ein kleiner Frauenhandball ist vielleicht noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, auch in der Vergangenheit vom DHB, aber ich finde trotzdem, dass man da schon auch sich einen Anspruch stellen muss, dass man diese zwei Schritte jetzt möglichst irgendwie mal hinbekommt und dann auch mal wirklich dafür sorgt, dass man auch mal wieder Medaillen gewinnt im Frauenhandball und natürlich auch im Herrenhandball, klar, aber das ist schon eine ängstliche oder eine Aussage, die Angst macht auf jeden Fall.
Ja, gut, also dass wir vor allem, wobei eigentlich sowohl im Männerhandball als auch im Frauenhandball definitiv gerade nicht zur Weltspitze gehören, ist ja jetzt nichts Neues. Generell, wenn man sich die Nachwuchsteams anguckt, also klar kann man dann auf die Platzierung schauen und gucken, okay, ja, die sind nur Zehnter geworden, die sind nur Siebter geworden als DHB und als deutsche Nationalmannschaft. Sollte es natürlich generell prinzipiell das Ziel sein, um Medaillen mitzuspielen, klar. Aber gerade in dieser Altersklasse oder in diesen Altersklassen geht es ja noch mal mehr darum, individuell die Spielerinnen und Spieler auf dieses Top-Niveau zu bringen mit dieser Wettkampfhärte, mit dem Niveau. Das hat Gino Smith auch gesagt, dass zum Beispiel dieses Niveau bei der WM einfach in einigen Spielen höher ist als das, was die Spielerinnen aus Deutschland, aus den Jugendligen, aus der Bundesliga teilweise auch gewohnt sind, was natürlich auch aufhorchen lässt, wie ich finde.
Definitiv.
Und durchaus bezeichnend ist. Aber ich finde, deswegen, er hat auch gesagt, nur über höheren Widerstand kann man sich verbessern. Und darum geht es ja vor allem für diese Spielerinnen und Spieler. Und dementsprechend zum Beispiel, wenn wir auf die U20 männlich gucken, die ja nächstes Jahr dann auch die Heim-Weltmeisterschaft spielen wird, die am Ende auch, ja, mit 4 Siegen und 3 Niederlagen und Rang 7 am Ende bei der Europameisterschaft in Portugal durchaus noch Luft nach oben hatte, um das mal so zu sagen, muss man halt auch beachten. Auch da kommen dann so Sachen wie verletzte Spieler, die nicht dabei waren. Man musste insgesamt 8 neue Spieler einbauen, was dann innerhalb von so wenigen Tagen einfach auch extrem schwer ist, wenn du dann eben auch gegen Gegner spielst, die das vielleicht dann nicht vor sich haben oder hatten in der Vorbereitung. Auch das muss man dann halt immer ein bisschen einfließen lassen. Und ja, dementsprechend passt es schon irgendwie, dass es ein gemischtes, so ein gewisses gemischtes Fazit gibt, dass man durchaus Potenzial hat, sowohl mannschaftlich als auch individuell, was Spielerinnen und Spieler angeht, die wir dann, wie gesagt, auch hoffentlich in der Bundesliga jetzt sehen werden. Vor allem bei der U20, U21 haben wir ja schon drüber gesprochen. Renas Uscins in Hannover, Justus Fischer zum Beispiel auch in Hannover, Nico Schöttle in Stuttgart, für Luca Nikolaus auch in Stuttgart. Also das sind ja schon ein paar Namen, die jetzt in der nächsten Saison wahrscheinlich noch mal mehr Verantwortung übernehmen werden und noch mehr Spielzeit bekommen werden und sich dadurch natürlich auch noch weiterentwickeln werden. Und dann kann das Ganze halt in einem Jahr auch schon wieder ganz anders aussehen, eben bei der Heim-WM. Und ja, also ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, was das Ganze, was dieses Fazit halt angeht, weil es eben manchmal dann doch um ein bisschen mehr geht oder um diesen Weitblick geht und nicht immer nur dieses Schwarz-Weiß-Ergebnis, Platz so und so viel. Deswegen, ja, auch, aber klar ist auch, eine Medaille sieht halt einfach schon auch schön aus auf dem Papier. Das ist ja keine Frage.
Natürlich, und das ist ja auch Selbstvertrauen, was du dann halt mitnimmst, dass du halt weißt, okay, ich kann halt mit den großen Nationen halt mithalten. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz wichtig, dass man auch einfach dann so ein Selbstvertrauen aufbaut, so ein Selbstverständnis zu sagen, okay, ja, jetzt nicht diese großen Norweger, gegen die haben wir schon in der Jugend immer verloren, sondern einfach, okay, ich kann da mithalten, ich habe es in der Jugend gezeigt. Das ist, glaube ich, einfach so, dass man das auch mitnimmt, dass man auch das Gefühl hat, okay, die sind nicht übermächtig, die sind auch nur Menschen, die man schlagen kann. Also von daher bin ich mal gespannt, möchte auf jeden Fall noch über eine große, ja, Überraschung vielleicht auch sprechen, nachdem wir uns angucken, dass Spanien den Herren alles abgeräumt hat, Europameister U18 und U20 geworden, aber was ich sehr, sehr positiv finde, Tim, und das haben wir auch schon ein bisschen selbst einen Eindruck machen können, ist die Färöerinseln, die ja dem Playoff-Spiel in den Deutschen, zumindest in der Heimat, eine große Paroli gebieten hat. Und wenn wir uns jetzt anschauen, die Ergebnisse bei der U18-EM sind sie 9. geworden und bei der U20 10. und haben dabei teilweise echt prominente Nationen hinter sich gelassen. Und ja, gerade U18, Olli Mittun, Name, den wir uns merken müssen, 80 Buden hat er geworfen in den Spielen, also ein überragendes Turnier gespielt. Also da wächst jemand heran, da wächst auch in den Färöer scheinbar was ran, was wir auf jeden Fall in den Augen behalten sollten in den kommenden Jahren. Also da könnte vielleicht so eine kommende Handballnation heranwachsen.
Ja, das auf jeden Fall. Du hast es schon gesagt, bei der WM-Qualifikation oder bei den WM-Playoffs im April konnten wir uns das ja auch schon aus nächster Nähe angucken. Ich war ja in Kiel auch vor Ort. Es war teilweise schon wirklich sehr, sehr guter Handball. Man hat ja mit Skipper Gotu auf der Mitte auch einen wirklich sehr, sehr talentierten jungen Spielmacher, der auch immer noch viel Potenzial hat und ja, der schon sehr viel Spaß macht. Dementsprechend, ja, das ist auf jeden Fall eine Nation, die sich jetzt über die letzten Jahre weiterentwickelt hat. Und auch da ist es natürlich sehr beeindruckend einfach, weil die Mittel da natürlich auch absolut begrenzt sind. Also zum einen, was die Einwohnerzahl angeht und zum anderen natürlich auch, was die finanziellen Ressourcen angeht. Und da, umso beeindruckender ist es eben, dass sie jetzt wirklich peu à peu auch in den Nachwuchsklassen bei diesen Turnieren zum einen dabei sind und auch wirklich direkt konkurrenzfähig sind. Also die U18 hat ja, oder was, nee, das war die U20, glaube ich, die gegen Dänemark gewonnen hat, zum Beispiel. Also das zeigt ja auch, da ist wirklich viel, was sich bewegt auf den Färöerinseln, was das Thema Handball angeht. Und ja, das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das so weiterentwickelt. Und ja, wie gesagt, Olli Mittun, 80 Tore, das ist schon echt, ja, kann man auf jeden Fall mal machen.
Ja, sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Also das, schauen wir mal, wo er unterkommen wird, ob da jetzt vielleicht auch ein paar europäische Teams mal anklopfen, um zu sagen, hey, hast du nicht Lust, gleich zu uns zu spielen? Also sehr, sehr beeindruckend. Tolles Turnier gespielt. Wie gesagt, Torschütze des Turniers geworden mit 80 Buden, mit 19 Toren Vorsprung vor dem Zweitbesten. Also wirklich ein ganz, ganz starkes Turnier, was er dort gespielt hat. Ja, dann Tim, ich habe es angekündigt, wir wollen noch über eine Personalie reden oder eigentlich fast sogar über zwei, wenn man ganz ehrlich ist. Und zwar ist jetzt bekannt geworden, dass Kai Smietz von der SC Magdeburg, seinen Vertrag nicht verlängern wird, wird 2023 somit den Verein verlassen und ja, quasi im Gleichschritt damit wird in Flensburg damit spekuliert, dass er den Vertrag unterschrieben hat für 2023 und dass auch Niklas Kierkelöke dazu kommt, 2024 dann, ja ein Jahr später also. Und das wären natürlich zwei absolute Top-Verpflichtungen für die Flensburger, die damit natürlich auch versuchen, die Probleme auf Rückraum rechts so ein bisschen zu lösen, denn wir müssen denken, Magnus Röth wird den Verein verlassen 2023 und Franz Semper ist leider viel zu häufig verletzt, also das wären da zwei absolute Blockbuster-Signings.
Ja, wenn es so passiert, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr stark, sehr, sehr starkes Zeichen. Smits hat als Begründung für die abgelehnte Vertragsverlängerung beim SCM die Spielanteile angegeben, was man ja durchaus verstehen kann. Ich meine, wie gesagt, er hat jetzt bei der letzten Europameisterschaft auch für Furore natürlich gesorgt mit den Niederlanden, ist da natürlich ein absoluter Leistungsträger, will eben noch mehr spielen, noch mehr Spielzeit bekommen bei natürlich einem Top-Club, was in Magdeburg einfach im Moment schwierig ist, wenn Omar Ingi Magnusson auf derselben Position auch im Kader steht. Und dementsprechend kann ich das durchaus verstehen. Du hast es gesagt, mit Magnus Röths Abgang im nächsten Sommer wird diese Planstelle eben frei in Flensburg. Auch das ist natürlich irgendwie passend. Mit Marc Bult ist natürlich auch ein Landsmann im Trainerstab der SG Flensburg-Handewitt. Ich denke mal, das wird auch durchaus eine Rolle gespielt haben bei seiner Entscheidung, wenn es dann soweit ist und dann tatsächlich auch so kommt. Und ja, es würde, finde ich, echt gut passen. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und auch Niklas Kückelücke, das wäre auch sehr, sehr interessant, wie generell, wie dann die Überlegungen auf halbrechts laufen werden in den nächsten ein, zwei Transferperioden oder Sommern bei Flensburg. Was passiert mit Franz Semper? Geht er vielleicht nochmal einen Schritt zurück, um die Karriere dann nochmal in einem anderen Umfeld wieder auf die Bahn zu bringen? Schafft es vielleicht diese Saison, verletzungsfrei zu bleiben und sich weiterzuentwickeln? Das wäre natürlich die absolut beste Möglichkeit für jegliche Parteien. Und dann haben sie ja noch Taito Einarsson, den darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Mal gucken, was mit dem dann noch passiert jetzt über die nächsten Jahre, weil auch er ist ja ein Spieler, den du wirklich gefühlt von Minute 1 an, als er in Flensburg war, einfach reinschmeißen konntest und er hat eigentlich immer abgeliefert und bringt ja auch nochmal mit seiner Spielweise ein gewisses anderes Element in diesen Rückraum und dementsprechend, ja, das könnte dann schon sehr richtungsweisend sein, wie man sich dann da entscheiden wird. Ja, bleiben wir auf jeden Fall dran und schauen wir mal, wann das Ganze dann offiziell auch verkündet wird.
Ja, definitiv schauen wir natürlich ganz genau drauf und werden es hier natürlich sofort erfahren. Aber natürlich auch sehr spannend, dass sich da die Flensburger durchsetzen können, denn auch Kiel ist ja so ein bisschen auf der Suche, denn ja auch da, Steffen Weinhold ist ja auch im Herbst seiner Karriere und wird nicht mal allzu lange mitmachen, also von da ist es natürlich auch für die Flensburger ganz, ganz wichtig, dass man sich da so einen guten Mann holen kann und ja, ich kann auch Smits verstehen, wenn du hinter Omar Ingi Magnusson spielst, dann ist es halt schwierig mit Spielzeit, weil halt Magnusson ein überragender Spieler ist, wirklich überragend, wie er eingeschlagen hat und natürlich Magdeburg hat jetzt ein bisschen Zeit, jetzt nach dem Nachfolger zu gucken. Wir kennen es, sie finden immer wieder unglaubliche Spieler. Das passt wirklich sehr, sehr gut. Man hat es ja auch mit Mike Jensen gesehen, der jetzt nicht so überragend gewesen ist in Balding, aber ja, hat eingeschlagen wie eine Granate. Das muss man wirklich so ganz, ganz klar sagen. War teilweise sogar besser als Janik Green im Tor. Also von daher, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie gut sie da im Scouting sind. Und da bin ich mal gespannt, was Bennett Wiegert da aus dem Hut zaubert, wen der Nachfolger dann von Kai Smith sein wird. Natürlich vielleicht ein deutscher Spieler. Darauf hoffen wir natürlich, dass dann auch bisschen mehr deutsche Spieler auch bei den Top-Teams Möglichkeiten bekommen und ja, sind natürlich auch sehr, sehr gespannt, was Franz Semper machen kann. Ich glaube, ganz wichtig ist mal bei ihm, dass er fit bleiben kann, dass er wirklich nochmal Spiele einfach bekommt, dass man eine Saison durchstehen kann, weil ich glaube, das Potenzial hat er, ist ja nicht umsonst dorthin gewechselt, war ja auch in Leipzig einer der Besten und ja, jetzt geht es einfach darum, dass er wieder fit ist, dass er in Rhythmus kommt und dann sein Spiel wieder abrufen kann. Ja, aber ich habe gerade über Balding kurz gesprochen gehabt, da wollen wir auf jeden Fall erwähnen, dass Balding ja auch nach einer langen, langen Suche für einem Nachfolger von Vlahan Lipovina endlich fündig geworden ist. Haben Guilherme Linhares de Sousa geholt von Tatran Presov, einem brasilianischen Nationalspieler, der mit sofortiger Wirkung rüberkommt. In der Pressemitteilung hat Wolfgang Strobel, der Geschäftsführer, gesagt, dass man sehr, sehr lange gesucht hat. Der Spielermarkt ist sehr, sehr schwierig und hat kaum Spieler gefunden, die so ein bisschen das Konzept reingefunden haben, das Profil, das man hatte. Und da hat wirklich einige Spieler auch da gehabt, die mal ausprobiert haben. Und am Ende fielen die Entscheidung entsprechend auf Guilherme Linhares de Sousa. Man möchte ihn behutsam aufbauen, aber vielleicht noch nicht viel spannendere Personal, die eigentlich, Tim, die wir jetzt noch zum zum Abschluss besprechen wollen, ist die, die dann Dänemark bekannt geworden ist. Und zwar hat Henrik Toft Hansen verkündet, dass er 2023 zurückkehren wird nach Dänemark und sollte dann für Mors Tyr Handball spielen. Und ja, da kommt wieder diese gute alte 10-Jahre-Regel rein, die jetzt schon noch bei Mikkel Hansen, der jetzt bei vor 2000 Fans empfangen wird und bejubeln werden wird, gegriffen hat. Denn dann gibt es ein bisschen weniger Steuern, die Henrik Toft Hansen zahlen muss.
Ja, gut, ist jetzt auch natürlich in einem gewissen Alter, wo man ja generell wahrscheinlich auch drüber nachdenken würde, wieder in die Heimat zu gehen. Vielleicht nochmal ein bisschen eher, als es bei ein paar anderen Spielern, die es davor eben gleich getan haben, der Fall war. Aber ja, sicherlich hat das auch wieder einen gewissen Grund dazu oder einen gewissen positiven Effekt gehabt auf die Entscheidungsfindung für ihn, weil so wie es auch, wie man es hört, der Impuls auch von ihm ausging, also dass er gesagt hat, ja, ich würde schon wieder gerne in die Heimat und dann eben gerne auch zum Mosti und ja, sehr interessant auf jeden Fall das Ganze, du hast es gesagt, das sind dann eben die 10 Jahre, die er dann im Ausland verbracht haben wird. Und gut, das ist dann eben, ja, einfach natürlich kommt das Ganze wieder hervor. Das ist einfach clever, das Ganze so zu handhaben und durchaus ja dann auch verständlich, dass man so macht. Wie gesagt, hat ja auch eine sehr, sehr illustre Karriere hinter sich. Einige Titel gewonnen, 146 Länderspiele und ja, wie gesagt, ja auch in der Bundesliga einige Jahre verbracht. Und einfach ein ja, starker Spieler, der dann eben seine Karriere in der dänischen Liga in der Heimat ausklingen lassen wird. Aber auch da, die dänische Liga wird eben auch aufgrund dieser Regelung immer stärker. Also das ist auch wirklich eine Liga, die darf man nicht unterschätzen, das auf jeden Fall.
Ja, definitiv nicht. Und ich meine, man sieht ja die Spiele, die zurückkommen, die Routinierten, die Erfahrenen, die mit vielen Titeln, Rasmus Lauge Schmidt, Mikkel Hansen, die gehen alle nicht zum selben Team, sondern wirklich teilen sich da so ein bisschen auf. Das ist natürlich dann sehr, sehr spannend zu beobachten, wie das dann funktionieren wird, wenn die dann auch alle zurück sind. Dann sorgt natürlich auch ein bisschen mehr für Spannung in der dänischen Liga. Ja, damit sind wir durch für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension schreiben bei iTunes oder Spotify. Gerne 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ja, und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier. Die Zeit zur Bundesliga-Saison rückt immer näher. Das heißt, unsere Saisonvorschau rückt doch immer näher. Deswegen solltet ihr uns unbedingt folgen auf den Social-Media-Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf. Dort werdet ihr viele wichtige Informationen von uns finden, natürlich dann auch immer die aktuellsten News und Nachrichten und dann, ja, gibt es wie gesagt nächste Woche hier mit wieder vielen, vielen spannenden Themen, deswegen sehen wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, euer Handball-Talk.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de